So viele Corona-Tote wie nie. Das Robert-Koch-Institut fordert schärferen Shutdown und mehr Heimarbeit. Schutz vor Hass und Hetze. Nach dem Angriff auf das Kapitol berät der Bundestag über Konsequenzen für Deutschland. Und Suche nach dem Ursprung. Erstmals dürfen internationale Experten in China den Ausbruch der Pandemie erforschen.
Die Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
Guten Abend Ihnen allen und ein herzliches Willkommen. An meiner Seite ist wieder Norbert Lehmann für den Sport.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Ende des Jahres werden wir diese Pandemie kontrolliert haben. Das sagt der Chef des Robert-Koch-Instituts. Allerdings sagt er auch, die bisherigen Anstrengungen reichten nicht aus. Die Bevölkerung schränke sich aktuell deutlich weniger in ihrer Mobilität ein als im Frühjahr. Und die Lage könne sich auch wegen Mutationen des Virus weiter verschlimmern. Die Kurve zeigt, das Infektionsgeschehen seit März und das hohe Niveau der letzten Wochen. Aktuell liegt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 25.164 binnen 24 Stunden. Mittlerweile haben gut 840.000 Menschen die erste Impfdosis bekommen. Das ist 1% der Bevölkerung. Die Zahl der Corona-Toten ist mit 1.244 so hoch wie nie. Jürgen Kehl berichtet.
Bedrückende, schwer erträgliche Bilder. Das Krematorium in Meißen in diesen Tagen. Überall in Deutschland treibt Covid-19 die Todeszahlen nach oben. Aktuell bei 2,2% liegt die Sterberate der Corona-Infizierten.
Die Mehrheit dieser Toten, sehr, sehr viele dieser Toten, finden wir leider in Pflegeheimen und Altenheimen. Und diese müssen schlichtweg besser geschützt werden. Die Konzepte müssen in jedem Alten- und Pflegeheim umgesetzt werden.
Weiter sehr belastet sind die Intensivstationen. Aktuell werden hier etwa 5.200 schwere Covid-19-Fälle gezählt. Immerhin gab es nach den Feiertagen nicht den befürchteten zusätzlichen Anstieg. Doch die Patienten werden jünger.
Es sind auch deutlich jüngere Menschen unter 60 betroffen. Auf manchen Intensivstationen liegt das Durchschnittsalter der Patienten inzwischen bei 60 Jahren.
Gut und schlecht, das Zeugnis des RKI für die Deutschen in den Winterferien. Positiv der Verzicht auf größere Reisen, negativ der Ansturm auf die Ausflugsgebiete. Insgesamt seien die Deutschen deutlich mobiler als noch im Frühjahr.
In dem harten Lockdown seit Mitte Dezember sehen wir auch einen Rückgang in der Mobilität, aber er ist viel langsamer. Das heißt, irgendwo finden diese Kontakte statt, trotz Lockdown. Und das ist halt jetzt anders als im Frühjahr.
Zu viel Mobilität und Kontakte gäbe es noch in der Arbeitswelt, bemängelt das RKI. Homeoffice, wo immer es geht, sei das Gebot der Stunde.
Jetzt schützt die Heimarbeit die Gesundheit von uns allen. Dazu brauchen wir noch mehr verantwortungsvolle Arbeitgeber.
Die Wissenschaftler sehen viele Gründe, die Corona-Maßnahmen mindestens beizubehalten, um die Fallzahlen zu drücken. Mit mehr als 600 Infizierten auf 100.000 Einwohner liegt aktuell der Kreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen bundesweit an der Spitze.
Und wegen der hohen Corona-Zahlen wollen sich Bund und Länder nach ZDF-Informationen möglicherweise früher treffen als geplant. Dabei soll es dann um eine weitere Verschärfung der Maßnahmen gehen. Zurzeit liefen darüber Gespräche mit den Ländern. Eigentlich war das Treffen für den 25. Januar geplant. Dass die Pandemie die deutsche Wirtschaftsleistung erheblich dämpft, das war abzusehen. Jetzt bringt das Statistische Bundesamt die genauen Zahlen. Danach schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt 2020 um 5%, so stark wie nie seit der Finanzkrise 2009. Für 2021 rechnen Ökonomen damit, dass die Wirtschaft wieder spürbar wächst. Im internationalen Vergleich ging es für Deutschland sogar noch glimpflich ab. Alle Experten setzen jetzt auf den Export. Mehr zu den Prognosen für 2021 erfahren Sie in unserer ZDF-Heute-App. Auch Frankreich bekommt das Infektionsgeschehen nicht in den Griff. Jetzt will die Regierung die Maßnahmen wieder verschärfen. Premierminister Castex sagte vor wenigen Minuten, dass im ganzen Land die Ausgangssperre auf 18 Uhr vorgezogen wird. Derzeit sind in Frankreich Gastronomie, Theater und Kinos geschlossen. Geschäfte und Schulen allerdings haben geöffnet. Sorgen macht der Regierung auch die britische Virusmutation. Sie ist in mehreren französischen Städten aufgetaucht, unter anderem in Marseille. Fragen wir nach bei unserer Frankreich-Korrespondentin Christel Haas in Paris. Was hat der Premierminister gesagt? Wie will Frankreich die Infektionszahlen senken?
Na, diese Frage war natürlich das Thema heute den ganzen Tag über. Jetzt ist es raus, wir haben es schon gehört. Die Ausgangssperre wird ab Samstag im ganzen Land vorgezogen auf 18 Uhr. Das heißt, dann muss man zu Hause sein, die Geschäfte geschlossen sein. Der Premierminister sagte, die Lage sei immer noch sehr besorgniserregend und deshalb bräuchte es schärfere Maßnahmen. Deshalb sollen auch die Einreisebedingungen für Bürger aus Nicht-EU-Staaten verschärft werden. Man braucht einen negativen Test. Offen bleiben allerdings hier in Frankreich die Schulen. Es soll aber Massentests geben bei Schülern und bei Lehrern, auch um die sogenannte englische Variante des Virus in den Griff zu bekommen, die ja deutlich ansteckender ist und eben auch für Kinder und Schüler gefährlich werden kann bei der Ansteckung.
Diese Ausgangssperre ab 18 Uhr gilt ja schon in den französischen Hotspots. Mit welchen Erfahrungen?
Naja, zu Beginn dieser Maßnahme gab es schon sehr scharfe Kritik, aber es hat sich offenbar gezeigt, dass genau das die Ausbreitung des Virus bremsen kann, und zwar deutlich bremsen kann. Das hat der Premierminister und der Gesundheitsminister heute auch noch mal ganz klar gemacht. In den Regionen, in denen bereits die 18-Uhr-Ausgangssperre gilt, sind die Neuinfektionen deutlich geringer als im Rest des Landes. Die Regierung hofft so, einen weiteren Lockdown verhindern zu können, denn das würde die Wirtschaft weiter in die Knie zwingen. Aber hier will zurzeit auch niemand einen neuen Lockdown ausschließen, sollte sich die Lage weiter zuspitzen.
Danke. Nach Paris, Christel Haas war das. In die USA. Donald Trump muss sich als erster Präsident in der US-Geschichte einem zweiten Amtsenthebungsverfahren stellen. Das Repräsentantenhaus stimmte am Mittwoch dafür, den abgewählten Präsidenten anzuklagen, wegen Anstiftung zum Aufruhr. Die Demokraten und auch einige Republikaner machen Trump mitverantwortlich für den Sturm auf das Kapitol in Washington. 8 Tage ist das jetzt her, dieser historische Angriff auf den Sitz des US-Kongresses. Heute debattierte der Bundestag darüber, was wir in Deutschland daraus für Lehren ziehen können. Es waren Bilder wie diese, die weltweit Fassungslosigkeit auslösten. Gewaltbereite Trump-Anhänger wüten in der Herzkammer der amerikanischen Demokratie. Eine Eskalation, die viele in einem Land wie den USA für undenkbar gehalten hatten. Was die deutsche Politik daraus ableitet, dazu Patricia Wiedemeier.
Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen seit dem Sturm auf das Kapitol in Washington, auch vor dem Berliner Reichstagsgebäude. Denn das, was da in Washington passiert ist, sei auch hier nicht auszuschließen. Eine gesellschaftliche Spaltung sei nicht nur in den USA, sondern auch bei uns zu sehen, so Außenminister Maas.
Und auch wir in Deutschland mussten erleben, wie aus hetzerischen Worten hasserfüllte Taten wurden in Halle, Kassel, Hanau und vor einigen Wochen hier auf den Stufen des Reichstages. Wer hetzt, trägt Verantwortung.
Ereignisse wie diese, als im August Demonstrierende die Barrikaden vor dem Reichstag durchbrachen und bis auf die Stufen stürmten, müssten künftig verhindert werden.
Die Ereignisse von Berlin wie von Washington waren beide das Ergebnis eines jahrelangen Angriffs auf die Wahrheit, eines Angriffs aus Fakten und Vernunft, von Wissenschaft und Logik.
Nur die AfD will von vergleichbaren Ereignissen nichts wissen.
Man zieht einen schamlos falschen Sachvergleich, um mit Schreckensbildern aus den USA die deutsche Bevölkerung aufzuwiegeln, gegen Kritiker der Regierungspolitik. Das ist Hass, das ist Hetze.
Wehret den Anfängen, so der Appell fast aller anderen Parteien.
Wir müssen unsere Demokratie mit maximaler Wachsamkeit und mit der Stärke eines wehrhaften Rechtsstaates verteidigen.
Jetzt muss Deutschland, jetzt muss Europa bereit sein, dass wir uns unterhaken. Es darf doch nicht das Ergebnis sein, dass sich die Machthaber in Peking und in Moskau auf die Schenkel klopfen und sich darüber freuen, dass demokratische, freiheitliche Staaten in Schwierigkeiten sind.
Einen Schulterschluss aller Demokraten gegen die Feinde der Demokratie fordert Außenminister Maas und sprach damit wohl für die Mehrheit der Abgeordneten.
Nochmal zurück zu Corona. Nach monatelangem Tauziehen lässt Chinas Regierung nun doch Wissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation einreisen. Ihr Auftrag, das Coronavirus zu seiner Quelle zurückverfolgen. Ein Anhaltspunkt, Wuhan und seine Tiermärkte. Hier soll der Erreger erstmals aufgetaucht sein. Eine heikle Mission. China wehrt sich dagegen, am Pranger zu stehen und zeigt mit dem Finger nach Italien, wo noch vor den Fällen in Wuhan eine Frau in Mailand infiziert gewesen sein soll. Ulf Röller berichtet.
Wie ein Staatsbesuch wird die Ankunft des Expertenteams der WHO im chinesischen Fernsehen inszeniert. Obwohl zuvor Pekings Machthaber die Einreise lange herausgezögert haben. Denn China fürchtet, als Ursprungsland des Virus dazustehen. Die WHO warnt vor voreiligen Schuldzuweisungen. Ich glaube nicht, dass wir nach diesem ersten Einsatz eindeutige Antworten haben werden, aber wir sind auf dem Weg dorthin. Das Team der WHO nimmt unter anderem die Ereignisse rund um den Wildtiermarkt in Wuhan unter die Lupe. Es soll Materialproben untersuchen und Laborergebnisse sichten. Die meisten Wissenschaftler gehen davon aus, dass Fledermäuse die ursprünglichen Wirte der Coronaviren waren. Aber die Übertragung auf den Menschen ist noch unklar. Wie viele Tierarten dienten bei der Übertragung auf den Mensch als Zwischenwirt? Diese Frage können wir immer noch nicht genau beantworten. Fragen, die Chinas Führung gerne hört. Das Land will vergessen machen, dass es den Ausbruch des Virus in Wuhan am Anfang verschwieg. Es verweist auf einige Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass das Virus in Italien zuerst ausbrach.
China will runter von der Anklagebank. Das macht die Mission der WHO so heikel. Die Forscher wollen wissen, was passiert ist. Und der Rest der Welt will wissen, wer schuld ist.
Das WHO-Team muss jetzt erst einmal 14 Tage in Quarantäne. Es kann Wochen dauern, bis erste Ergebnisse bekannt werden.
Zurück nach Deutschland. Vergangenes Jahr hatte es in Thüringen eine wochenlange Regierungskrise gegeben. Am Ende kam Ministerpräsident Ramelow mit einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung ins Amt unter Duldung der CDU. Die Vereinbarung? Eine Zusammenarbeit auf Zeit und vorzeitige Neuwahl. Die sollte Ende April stattfinden. Jetzt hat Corona dem aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Thüringen hat derzeit die bundesweit höchsten Zahlen. Melanie Haag in Erfurt, der Wahltermin soll verschoben werden. Das war aber offenbar schwieriger als gedacht. Stunden später als geplant traten die Beteiligten gerade erst vor die Presse. Mit welchem Ergebnis?
Genau, also das Ganze dauerte hier 5 Stunden. Seit 14 Uhr saß man zusammen und kam gerade raus. Ergebnis Nummer 1 ist eben, dass die Landtagswahl, die geplante am 25. April, nicht stattfinden kann aufgrund der Pandemielage. Und es heißt, aus Vernunft und auch aus Vernunft gegenüber den Bürgern. Das war Punkt 1. Was aber länger dauerte, war tatsächlich der Neuwahltermin, den man gemeinsam finden musste. Und der ist am Ende ein Kompromiss geworden. Man hat sich jetzt darauf geeinigt, zusammen mit der Bundestagswahl am 26. September auch hier in Thüringen zu wählen. Die SPD sagte, sie wollen eigentlich so früh wie möglich einen Wahltermin. Der Linken mit dem regierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow wäre eine eigene Wahl sicherlich lieber gewesen. Grüne und CDU aber haben vor allem darauf gepocht, zusammen mit der Bundestagswahl zu wählen, weil sie sich dadurch natürlich auch Aufwind für ihre Parteien hier in Thüringen erhoffen. Das Ganze ist auch ein Kompromiss, weil da nämlich auch das Fragezeichen steht, wie regiert die Minderheitsregierung unter Rot-Rot-Grün bis dahin weiter. Und so konnte man sich einigen, dass der Stabilitätsmechanismus, der ja seit dem letzten Jahr die Parteien zusammengehalten hat und die CDU in diesem Stabilitätsmechanismus brachte Rot-Rot-Grün die nötigen Stimmen, um wichtige Entscheidungen durchzubringen. Und dieser Stabilitätsmechanismus, man nannte ihn 2.0, soll jetzt fortgeführt werden. Und das ist der Kompromiss dafür. Auch dafür hat die CDU den Bundestagswahltermin am 26. September erhalten. Also damit ist das jetzt erstmal vom Tisch. Es muss aber auch noch verfassungsrechtlich geklärt werden. Das soll bis Ende Januar erfolgen, auf welcher Grundlage dann der Landtag aufgelöst werden kann.
Soweit der Stand hier. Es ist nicht so einfach, den Termin zu verschieben. Vielen Dank nach Erfurt, Melanie Haag. 2021 wird ein Superwahljahr. Neben Thüringen und der Bundestagswahl im Herbst stehen noch 5 weitere Landtagswahlen an. Den Anfang machen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am 14. März. In Mainz bliesen die Parteien heute zum Wahlkampfauftakt. Durch Corona ist allerdings alles ein bisschen anders als sonst. Susanne Gelhardt war dabei.
Wir mit ihr. Die SPD in Rheinland-Pfalz rechnet sich mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer gute Chancen aus, mit der Ampel aus SPD, FDP und Grünen weiter zu regieren. Sie ist die bei weitem populärste Politikerin des Landes.
Ich stehe eben für das sozialgerechte Thema. Ich stehe für eine nachhaltige Wirtschaft. Ich stehe für eine gute Bildung. Das sind alles Themen, die mir auf den Leib geschneidert sind.
Es wird ein einsamer Wahlkampf um die Regierungsmehrheit in Mainz. Keine großen Veranstaltungen, wenig persönliche Begegnungen, Pandemiezeiten eben. Die Grünen würden wie die SPD die Ampel am liebsten fortsetzen, auch wenn sie offiziell keine Koalitionsaussage machen.
Wir setzen auf eine Mobilitätswende, auf den Ausbau der erneuerbaren Energien, auf Artenvielfalt und auf eine solidarische und gerechte Gesellschaft.
Die FDP muss um den Einzug in den Landtag bangen. Die wenig bekannte Daniela Schmidt setzt vor allem auf das Thema Wirtschaft.
Das ist die Grundlage für alles. Das schafft gute Arbeitsplätze, gute Ausbildungsplätze und ist auch die Grundlage für die Zukunft in Rheinland-Pfalz.
Christian Baldauf heißt der Herausforderer von der CDU. Zurzeit liegt seine Partei in den Umfragen vorn, so wie beim letzten Mal. Dieses Mal will er den Spitzenplatz bis zur Wahl am 14. März halten.
Wir setzen vor allem auf starke Bildung, auf starke Wirtschaft und auf modernste Medizin. Wir haben im Land Rheinland-Pfalz ein Gefälle zwischen Stadt und Land.
Die AfD mit Michael Frisch ist in den Umfragen einstellig. Sie wirbt mit Familie und Bildung.
Wir müssen mehr Leistung ins Schulsystem bringen. Wir wollen mit einer Handwerks- und Gewerbeschule auch das duale System stärken.
Für den Fall verschärfter Corona-Einschränkungen ist man in Rheinland-Pfalz auch auf eine reine Briefwahl in einzelnen Wahlkreisen eingestellt. Die Unterlagen dafür werden bereits gedruckt.
Noch ein Abschied als Teil des Duos Siegfried und Roy war weltberühmt. Jetzt ist Siegfried Fischbacher gestorben, knapp 8 Monate nach seinem Partner Roy. Siegfried aus dem bayerischen Rosenheim und Roy aus Nordenham in Niedersachsen waren das erfolgreichste Magier-Duo der Welt mit fester Show in Las Vegas. Ihr besonderes Markenzeichen, Zaubertricks mit weißen Tigern und Löwen. Die Raubtiere waren auch jenseits der Bühne Teil ihres Lebens. Sie lebten mit den beiden auf ihrem Anwesen in Las Vegas. Die Karriere des Paares endete 2003, als ein Tiger Roy während eines Auftritts schwer verletzte. Roy war im Mai an Covid-19 gestorben, Siegfried jetzt mit 81 Jahren an Krebs. Und jetzt zur sportlichen Sensation des gestrigen Abends, Norbert. Bayern München ist raus, ja, aus dem DFB-Pokal.
Sozusagen eiskalt erwischt im Schneesturm an der Ostsee. Zweitligist Kiel besiegt den Champions-League-Sieger nach Elfmeterschießen. Blamage für die Bayern, für die Holsteiner der wohl größte Tag in der Vereinsgeschichte seit der deutschen Meisterschaft 1912.
Gemeinsam jubeln im Freien, trotz Corona. Kiels Sieg gegen die Übermacht aus Bayern hat's möglich gemacht. Hauke Wahl zwingt die Trippelsieger mit dem 2:2 in der Nachspielzeit ins Elfmeterschießen. Johannes Gelios hält gegen Marc Rocker. Und Finn Bartels lässt Manuel Neuer keine Chance. Fertig ist der Überraschungssieg.
Natürlich waren die Bayern überlegen, sind sie ja in fast jedem Spiel. Aber ich glaube, was heute ganz wichtig war, dass wir einfach auch mutig waren mit Ball.
Wir sind natürlich bedient, können Sie sich ja vorstellen. Auch das Elfmeterschießen haben wir relativ souverän absolviert. Aber Kiel hat halt auch gar keinen Fehlschuss gehabt. Ja.
Die Bayern scheiden nach mehr als 20 Jahren wieder mal in der zweiten Runde aus. Holstein Kiel kommt weiter als gedacht.
Gegen den Deutschen Fußballbund gibt es ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft bestätigte dem ZDF, dass es dabei um den Verdacht der Abgabe unrichtiger Steuererklärungen und Steueranmeldungen geht. Gegen den DFB läuft bereits seit Herbst 2020 ein ähnliches Verfahren. Ja, und noch eine Personalie. Nach ZDF-Informationen hat die Deutsche Fußballliga DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius heute das Vertrauen entzogen und will ihn von ihren Sitzungen ausschließen. Zur Handball-WM in Ägypten. Morgen das erste Spiel der deutschen Mannschaft. Der Gegner Uruguay. Die DHB-Auswahl ist klarer Favorit. Bundestrainer Alfred Gislason jedenfalls fordert einen Sieg von seinem neu formierten Team.
In Reichweite der Pyramiden von Gizeh lässt es sich an frischer Luft selbst in einer Bubble ganz gut aushalten. Die mitgereisten Nationalspieler um Kapitän Uwe Gensheimer wirken keineswegs besorgt darüber, nicht mit der bestmöglichen Auswahl vor Ort zu sein. So ist das halt in Zeiten der Pandemie. Wenn andere nicht mitmachen, müssen halt andere ran.
Wir haben so ein gewisses Gerüst in Angriff, wie Abwehr uns aufgebaut und ich denke, da, dass ja, da steht.
Gislason glaubt daran, dass sich seine Mannschaft von Spiel zu Spiel steigern wird. Da trifft es sich ganz gut, dass Auftaktgegner Uruguay kein allzu großes Hindernis sein dürfte.
Das war's von mir.
Vielen Dank.
Gerne.
Noch etwas Schnee, sonst ruhiges Winterwetter, sagt gleich Katja Hornefer vorher. 9:45 freut sich Christian Sievers auf Sie im Heute-Journal. Und wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Auf Wiedersehen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Viele von Ihnen freuen sich ja vielleicht über die verschneite Landschaft, aber die hat auch Tücken. Denn in den bayerischen westlichen Alpen hat es jetzt so viel geschneit, dass dort die Lawinengefahr groß ist. Stufe 4 von 5. Dann können Lawinen auch spontan abgehen. Und auch jetzt in der Nacht schneit es zwischen dem Saarland und dem Alpenrand noch weiter. Und auch über den Nordosten Deutschlands ziehen noch einige Schneeschauer. An der Donau bildet sich heute Nacht auch mal Nebel. Sonst bleibt die Nacht trocken, aber überall kalt genug für Glätte. Mit Tiefstemperaturen oft im leichten bis mäßigen Frost. Und in Bayern geht es sogar in den strengen Frost runter mit -8 bis -10 Grad. Die Höchsttemperaturen morgen liegen zwischen -5 und +3 Grad. Es fällt aber kaum noch Schnee. Höchstens hier am Erzgebirgsrand, auch im Thüringer Wald und im südlichen Brandenburg kommt noch etwas Schnee herunter. Und im Schwarzwald gibt es noch letzte Schneeschauer. Sonst wechseln Sonne und Wolken freundlich miteinander ab. Und noch ruhiger wird dann der Samstag bei Temperaturen von -6 bis +2 Grad. Am Sonntag dann aber kommen von West neue Schnee- und Schneeregenwolken heran. Dann wird es wieder sehr gefährlich glatt auf den Straßen und in der neuen Woche.